Die COP ist mit einer guten Nachricht gestartet, nämlich, dass es Einigkeit über die internationalen CO2-Märkte gibt. Ich glaube, das ist eine klare und gute, eine deutliche Richtung, mit der Klimaschutz auch international besser werden kann. Denn nur durch internationale Kooperation, nur durch internationale Marktwirtschaft wird Klimaschutz sinnvoll erreichbar. Es ist gut, dass man auch beim Artikel 6 deutliche Fortschritte gemacht hat, auch wenn viele der Umwelt-NGOs da Unkenrufe hören lassen.
Das war Lukas Köhler, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, bei der Aktuellen Stunde des Bundestags am Donnerstag zur Weltklimakonferenz. Was es mit der guten Nachricht auf sich hat, von der Köhler spricht, darüber reden wir in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo.
Hi Sandra. Ihr hört die Folge vom 15. November 2024. Und wir sprechen heute über das globale Kohlenstoffbudget, das weiter zusammengeschrumpft ist, weil die weltweiten CO2-Emissionen weiter steigen. Dann geht's um ein Klimaurteil gegen den Konzern Shell, das nun gekippt worden ist. Und zum Schluss reden wir darüber, dass Projekte zur Klimakompensation oft nicht das halten, was sie versprechen.
Ja, wir beginnen gleich mit einer ernüchternden Nachricht. 2024 werden wieder mehr Treibhausgase ausgestoßen. Weltweit werden ganze 37,4 Milliarden Tonnen CO2 von Menschen durch das Verbrennen fossiler Energien verursacht und in die Luft geblasen. Das geht aus dem Global Carbon Budget für 2024 hervor. Den Bericht hat diese Woche ein internationales ForscherInnen-Team unter der Leitung der britischen University of Exeter vorgelegt. Der Treibhausgasausstoß ist dieses Jahr im Vergleich zu 2023 noch weiter gewachsen, nämlich um 0,8%. Und damit hat sich eine große Hoffnung aus dem letzten Jahr nicht bewahrheitet, nämlich dass die weltweiten Treibhausgase 2023 schon ihren Höhepunkt erreicht haben könnten.
Wenn man das auf die Entwicklung der CO2-Emissionen auf Länder runterbrechen will, dann sähe das folgendermaßen aus. Indiens Emissionen, die 8% der weltweiten Treibhausgase ausmachen, wachsen dieses Jahr um 2,4%. Die Emissionen von China, das fast ein Drittel aller Treibhausgase verursacht, steigen um 0,2%. Die Emissionen der EU hingegen, die sinken um 3,8% immerhin. Und die der USA um 0,6%.
In diesem Jahr stiegen die Emissionen aus allen fossilen Energien. Die Verbrennung von Kohle verursacht dieses Jahr 0,2% mehr Emissionen als letztes Jahr. Der Zuwachs bei der Kohle geht vor allem auf Indien, China und einige andere Länder zurück. In der EU und in den USA nimmt das Verbrennen von Kohle und damit auch der CO2-Ausstoß ab. Das Verbrennen von Öl wird dieses Jahr um 0,9% zulegen. Das wird angetrieben vom globalen Flug- und Schiffsverkehr sowie im geringen Maße auch von der EU. Ja, und in den USA und in China sinkt der Ölverbrauch dagegen. Den größten Zuwachs gibt es allerdings beim Gas. Die Emissionen aus der Gasverbrennung wachsen um 2,4%. Der Gasverbrauch wächst in China, den USA, Indien und weiteren Ländern, während die EU insgesamt weniger Gas einsetzt.
Einen weiteren Bereich, den die Forschenden in der Analyse berücksichtigt haben, das sind Emissionen aus sogenannten Landnutzungsänderungen. Also immer wenn Wald abgeholzt wird oder Moor zerstört wird, entwässert wird und sich dadurch die Nutzung von Land verändert, dann verursacht das CO2. Wird aber zum Beispiel aufgeforstet, dann senkt es die CO2-Emissionen natürlich auch. Und ja, das Fazit des Berichts lautet, die Landnutzung wirkt den fossilen Emissionen ein klein wenig entgegen. Aber insgesamt ist das immer noch nicht ausreichend. Emissionen über 4,2 Milliarden Tonnen CO2 verursachte das Abholzen von Wäldern oder das Trockenlegen von Mooren. 60% dieser Landnutzungsemissionen stammen aus nur drei Ländern: Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo. Da geht noch immer sehr viel tropischer Regenwald in sehr großen Mengen verloren. Während die Abholzung in den Tropen hoch bleibt, sind die Entwaldungsraten insgesamt weltweit gesehen ein bisschen zurückgegangen. Das hat einerseits wirtschaftliche Gründe, andererseits aber auch mit Umweltschutzmaßnahmen zu tun. Und was positiv ist, die Aufforstung oder Wiederaufforstung in China, den USA und Europa hat zur Folge, dass neue Waldflächen CO2 in deutlichen Mengen binden. Allerdings muss es weiter oberste Priorität sein, das fordern die Forschenden, die Entwaldung zu stoppen und Moore wieder zu vernässen.
Ja, vorgestellt wurde der Bericht auf der Klimakonferenz, die seit Beginn dieser Woche im aserbaidschanischen Baku stattfindet. Der Klimaforscher Pierre Friedlingstein von der University of Exeter forderte, dass die Delegierten auf der Konferenz rasche und tiefgreifende Emissionssenkungen vornehmen müssen, damit die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau gehalten wird. Doch das Fenster, damit das gelingt, wird eben immer kleiner. Laut dem Bericht bleiben bei der derzeitigen Höhe an CO2-Emissionen nur noch 6 Jahre, bis das 1,5-Grad-Ziel dauerhaft überschritten wird. Die Zeit oder das verbleibende CO2-Budget, diese Grenze noch einzuhalten, ist also fast aufgebraucht. Und es braucht jetzt eben zügige Maßnahmen und es braucht jetzt eben zügig Maßnahmen, die Emissionen deutlich runterbringen.
Zum Auftakt der Klimakonferenz hat sich auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg zu Wort gemeldet. Sie hat die Konferenz als Greenwashing bezeichnet, weil die Volkswirtschaft von Aserbaidschan, wo die Konferenz in diesem Jahr stattfindet, auf fossiles Öl und Gas aufbaut und das Land eben gar keine Ambitionen hat, Klimaschutz zu betreiben. Dass es für den Ausgang einer Klimakonferenz durchaus entscheidend sein kann, ob sie in einem Petrostaat stattfindet oder nicht. Das haben wir ja im letzten Jahr auch gesehen und auch hier im Podcast thematisiert. Da fand die Klimakonferenz nämlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Und der damalige Präsident der Konferenz sollte einerseits die Klimaverhandlungen vorantreiben und leiten. Andererseits ist er aber der Energieminister des Landes mit den riesigen Öl- und Gasreserven, die künftig noch mehr ausgebeutet werden sollen. Also wirklich eine schwierige Sache.
Ja, vielleicht noch ein Punkt zur Einordnung, der vielleicht doch für die Wirksamkeit der Klimakonferenzen spricht. Zwischen 2003 und 2014 sind die CO2-Emissionen jedes Jahr um 2% gestiegen. 2015 wurde ja dann das Pariser Klimaabkommen beschlossen und dieses Jahr liegt das Wachstum der CO2-Emissionen bei 0,8%. Das heißt, der Anstieg der Emissionen, der wurde schon gebremst, aber natürlich sind wir noch immer meilenweit von deutlich sinkenden CO2-Emissionen, die es eben bräuchte, um den Klimawandel einzudämmen, entfernt.
Ja, wirklich gut läuft es gerade nicht beim Klimaschutz, das muss man wirklich sagen. Immer noch wird viel zu viel fossile Energie verbraucht, das haben wir gerade gehört. Zu viel Kohle, zu viel Öl, zu viel Gas, sodass die globalen CO2-Emissionen immer noch nicht sinken. Und jetzt, und das ist unser zweites Thema, hat der Öl- und Gaskonzern Shell bei einer wichtigen Klimaklage in der Berufung Recht bekommen. Ein Gericht in Den Haag hat in dieser Woche das Urteil der ersten Instanz aufgehoben. Shell muss demnach seinen CO2-Ausstoß doch nicht so drastisch senken, wie das erstinstanzliche Urteil es gefordert hatte. Wir gucken uns das gleich etwas genauer an.
Aber zuerst noch ein paar Worte zum Hintergrund. Es gibt da eine etwas längere Vorgeschichte. Schon 2018, also mittlerweile vor 6 Jahren, haben mehrere niederländische Umweltverbände Shell auf mehr Klimaschutz verklagt. Dazu kamen noch über 17.000 BürgerInnen, die die Klage als NebenklägerInnen unterstützt haben. Und sie haben gesagt, Shell gehört zu den größten fossilen Konzernen der Welt und soll deshalb auch gemäß Verursacherprinzip seinen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und zwar deutlich mehr, als der Konzern freiwillig tun will. Damals hatte Shell noch einen Hauptsitz in den Niederlanden, nämlich in Den Haag. Und deshalb ist die Klage dort eingereicht worden. Mittlerweile hat Shell das ja geändert. Der Sitz des Unternehmens ist jetzt nur noch in London.
Genau, das hat Shell kurz nach dem Urteil der ersten Instanz gemacht. Und dieses Urteil, das erging im Mai 2021. Und es galt damals ein historisches und wegweisendes Urteil, weil es sowas zuvor eben noch nicht gegeben hatte, dass ein Gericht einen Konzern zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Wir haben das damals auch hier im Klima-Update thematisiert. Wer das nachhören will, das war die Folge 28.
Ja, ich erinnere mich an die Folge. Und das Bezirksgericht in Den Haag hat damals also den KlägerInnen Recht gegeben. Das Urteil lautete, Shell muss seinen Treibhausgasausstoß bis 2030 um 45% gegenüber 2019 reduzieren. Also sehr viel mehr, als der Konzern selbst geplant hatte. Er wollte ja nur 20% gegenüber dem Jahr 2016 reduzieren und den Großteil der Reduktion bis zur Netto-Null 2050 erst später erledigen. Und was das Urteil der ersten Instanz auch noch so besonders gemacht hat, das Urteil galt nicht nur für den Mutterkonzern, sondern auch für die indirekten Emissionen der Zulieferer und KundInnen von Shell. Also völlig zu Recht ist das Urteil damals als historisch bezeichnet worden. Vertreten wurden die KlägerInnen übrigens von einem Anwalt, der wenige Jahre zuvor auch die Niederlande verklagt hatte, und zwar mit Erfolg. Das Land musste seine Klimaziele nachschärfen.
Genau. Und bei diesem Verfahren gegen die Niederlande, da gab es keine Revision, die war nicht zugelassen. Bei Shell aber doch. Und genau das hat Shell auch gemacht. Sie sind in Berufung gegangen. Und da haben sie jetzt gewonnen. Das historische Urteil von 2021 wurde gekippt. Zur Begründung sagt die Berufungskammer, es gibt keine verlässliche Berechnungsgrundlage für eine konkrete Reduktionsforderung an Shell. Also, dass man verbindlich sagt, es müssen diese 45% Reduktion bis 2030 sein.
Das bedeutet aber nicht, dass Shell jetzt komplett raus ist und gar keine Klimaschutzpflichten hat. Sogar im Gegenteil. Darauf weist die Anwältin Roda Verheyen hin, die ja in Deutschland viele Klimaklagen betreut hat und auch betreut. Und sie sagt, an vielen Stellen im Urteil wird klargestellt, dass Unternehmen, die viele Emissionen zu verantworten haben, sehr große Klimaschutzpflichten haben und eben nicht nur Staaten.
Genau, das war eine Argumentation, die Shell vor dem Gericht vorgebracht hat, nämlich, dass sich aus dem Pariser Klimaabkommen keine Verpflichtung für Unternehmen ableiten lässt, dass sie ihre Emissionen senken müssen, sondern nur für die Staaten. Und dem widerspricht Roda Verheyen. Sie sagt, das steht nicht so im Urteil drin, sondern alle haben Pflichten, die Staaten, aber auch die großen privaten Emittenten. Dass das Urteil der ersten Instanz gekippt wurde, liegt nach ihrer Einschätzung daran, dass, und ich zitiere jetzt mal das, was Roda Verheyen im rbb-Info-Radio gesagt hat, dass man meint, dass Shell aufgrund seiner eigenen Selbstverpflichtung diese Pflichten schon erfüllt.
Ja, die Umweltverbände wollen das Urteil anfechten. Die Klage wird also bei der obersten Instanz landen. Und das wird dann nochmal spannend. Und wir werden dann sehen, wie das oberste Gericht der Niederlande das einschätzt, wie es um Shells Selbstverpflichtungen steht. Der Konzern baut ja inzwischen seine Öl- und Gasförderung wieder kräftig aus, genauso wie andere große fossile Konzerne. Also sie bewegen sich gerade nicht in Richtung Netto-Null, sondern eher weg davon, was ja nicht das ist, was eigentlich passieren sollte.
Das gilt auch für unser nächstes und letztes Thema, die sogenannte Klimakompensation, ist nämlich größtenteils eine Luftnummer. Das zeigt jetzt eine große Metastudie, also eine systematische Auswertung von insgesamt 65 Studien. Und das Ergebnis dieser Auswertung lautet, die Klimaschutzprojekte, um die es dabei geht, die sparen sehr, sehr, sehr viel weniger CO2 ein, als sie behaupten. Stattdessen existiert der größte Teil der CO2-Einsparung tatsächlich nur auf dem Papier.
Um mal ein paar Zahlen zu nennen, in diesen 65 Studien, die die Forschenden ausgewertet haben, wurden gut 2300 Klimaschutzprojekte untersucht, für die insgesamt fast 1 Milliarde CO2-Zertifikate ausgegeben wurden. Das heißt also, auf dem Papier wurden angeblich 1 Milliarde Tonnen CO2 eingespart. Doch tatsächlich lag die Einsparung nur bei 160 Millionen Tonnen, also nur 16% der zertifizierten Emissionen wurden laut der Studie also tatsächlich auch vermieden. Rund 800 Millionen Tonnen sind hingegen reine Luftbuchung. Dabei sind diese 16% an tatsächlicher Einsparung sogar noch als Obergrenze zu verstehen. Denn wenn man noch mehr Daten zur Verfügung hätte, wären die Ergebnisse vermutlich noch schlechter. Darauf weisen die Forschenden hin. Etwa wenn es um die Frage geht, wie dauerhaft CO2 bei Waldprojekten gespeichert wird, beziehungsweise wie man sicherstellen will, dass die behauptete CO2-Einsparung nicht kurze Zeit darauf durch Waldbrände wieder zunichte gemacht wird.
Trotz dieser Kritik, die ja wiederholt geäußert wird und mit der Studie nochmal bestätigt wird, ja, trotzdem soll die Klimakompensation das bestimmende Instrument werden, mit dem die CO2-Emissionen weltweit gesenkt werden sollen. Das haben fast 200 Staaten auf der Weltklimakonferenz gleich zu Beginn des Treffens am Montag beschlossen. Sie haben sich nämlich auf gemeinsame Regeln und Standards geeinigt, nach denen Länder künftig weltweit mit Klimazertifikaten handeln können. Dieser Handel, der durch die UN reguliert werden soll, der soll es Unternehmen ermöglichen, ihre unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren, indem sie in Klimaschutzprojekte, zum Beispiel in Entwicklungsländern, investieren. Im Intro haben wir ja Lukas Köhler von der FDP gehört, der das als marktwirtschaftliches Klimaschutzinstrument natürlich sehr begrüßt. Und der Präsident der Klimakonferenz, Mukhtar Babajew, der feierte diesen Beschluss als Durchbruch und sprach von einem bahnbrechenden Instrument und ich glaube auch von einem Gamechanger. Und es ist natürlich ein Fortschritt schon irgendwie, weil diese Regeln sollten schon mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 ausbuchstabiert werden. Aber das ist erst jetzt, nach 9 Jahren, gelungen, endlich, könnte man sagen.
Aber es gibt eben Kritik am Zustandekommen des Beschlusses, denn die Einigung wurde von einem technischen Gremium entwickelt und dann einfach den Ländern zur Abstimmung vorgelegt. Aber die Länder hatten eben keine Möglichkeit, die Vorschläge zu diskutieren oder anzupassen, so wie das eben eigentlich üblich bei den Klimakonferenzen ist. Und das wirft dann natürlich ein schlechtes Licht auf die Klimaverhandlungen, weil die Verfahren, wie so eine Konferenz eben stattfindet, eigentlich möglichst demokratisch und transparent sein sollen. UmweltschützerInnen sehen weitere Probleme. Sie warnen vor Risiken für Menschenrechte und Klimaschutz. Also Menschen in Entwicklungsländern könnten von Behörden oder Unternehmen von ihren angestammten Wohnorten vertrieben werden und schlimmstenfalls ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn zum Beispiel ein Windpark oder ein Waldschutzprojekt auf Basis von Klimaschutzzertifikaten errichtet werden soll.
Was auch schon vorgekommen ist, muss man dazu sagen. Das ist nicht nur hypothetisch. Die Organisation ActionAid USA kritisiert, dass die neuen Regeln viel zu breit sind. Also alles Mögliche kann als CO2-Entnahme angerechnet werden, sogar umstrittene Maßnahmen wie Geoengineering oder das Speichern von CO2 in Produkten wie Möbel. Da ist die Gefahr natürlich hoch, dass minderwertige CO2-Zertifikate entstehen werden, die nicht halten, was sie versprechen, nämlich CO2 vermeiden. Und wir haben ja gehört, dass das in der Vergangenheit schon sehr oft vorgekommen ist. Und genau genommen sind die Standards auch noch nicht komplett fertig. Das heißt, wichtige Detailfragen sind nach wie vor ungeklärt. Das Thema wird uns wohl noch weiter beschäftigen, aber für heute sind wir erstmal am Ende angelangt.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann möchten wir uns bedanken bei Sebastian Beiwinkel und Hans-Rüdiger Strirnat, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.